Wir schreiben den 11.03.2020. Gestern hat das russische Parlament mit großer Mehrheit dafür gestimmt, den Amtszeitenzähler von Präsident Putin wieder auf Null zu setzen. Das bedeutet, dass Putin auch bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 erneut kandidieren kann. Er wäre dann 71 Jahre alt. Diese Entscheidung ist Teil einer Entwicklung, die mit Putins Ankündigung begann, die russische Verfassung reformieren zu wollen. Was diese Reform für das politische System Russlands und die politische Zukunft von Putin selbst bedeuten, darüber habe ich mit Vera Rogowa und Michael Parjanski von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung gesprochen. Aufgezeichnet wurde das Gespräch bereits Mitte Februar. Aus verschiedenen Gründen war es mir aber erst jetzt möglich, es zu schneiden und zu veröffentlichen. Aber auch wenn wir seit gestern natürlich deutlich mehr über Putins Motive wissen, sind die Einordnungen meiner Gesprächspartner natürlich weiterhin brandaktuell und können uns helfen, das politische System Russlands unter Wladimir Putin besser zu verstehen. Viel Spaß also mit einer neuen Episode von Das Fenster nach Osten, dem Osteuropa-Podcast, direkt aus der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Mir gegenüber sitzen Vera Rogowa und Michael Parjanski, wissenschaftliche Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, welche Ziele der russische Präsident Wladimir Putin mit den im Januar angekündigten Verfassungsreformen anstrebt und was sie für das Ende von Putins aktueller Präsidentschaft 2024 bedeuten. Mit diesem Thema haben sich die beiden auch im aktuellen Spotlight der HSFK auseinandergesetzt, das ich dann entsprechend auch verlinken werde. Bevor wir uns aber konkret Putins politischer Zukunft widmen wollen, müssen wir zunächst auf den 15.01.2020 zurückblicken. Auf Putins vielbeachtete Rede zur Lage der Nation, in der er die geplante Reform der russischen Verfassung verkündet hat und die ganze Debatte überhaupt erst ins Rollen brachte. Angesichts der Tatsache, dass die Rede landesweit und auch an öffentlichen Orten prominent ausgestrahlt wurde, würde mich interessieren, was ist die Rede zur Lage der Nation eigentlich für ein Format? Worum geht es dabei generell?
Genau, also die Rede zur Lage der Nation ist ja so eine der zentralen Reden des russischen Präsidenten, wo er eben vor der Föderalversammlung spricht und ja da gewisse so Schwerpunkte in der russischen Innen- und Außenpolitik erklärt und auch so einen Rückblick auf das vergangene Jahr gibt. Und dieses Jahr war eben ein Teil der Rede, ging es darum, dass er auch vorgeschlagen hat, Änderungen in der Verfassung und in den russischen so politischen Institutionen zu machen, was sehr überraschend für alle Beobachter kam. Und also damit hat dieser offizielle Prozess eigentlich angefangen.
Da muss man wahrscheinlich auch hinzufügen, dass ursprünglich wurde die Lage zur Nation eigentlich im März, also das musste im März stattfinden, aber dann wurde das in Januar verschoben. Und da kann man schon sagen, dass tatsächlich schon alles geplant wurde und nicht einfach on the spot sozusagen entschieden.
Genau, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Zum Beispiel 2018 vor der Präsidentschaftswahl, als Putin zum letzten Mal gewählt wurde, da war es ja umgekehrt, da sollte die Rede eigentlich im Herbst 2017 stattfinden, aber dann wurde sie auch aus strategischen Gründen eben auf den März 2018 dann verschoben, also wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl, um nochmal so eine Wahlkampfrede sozusagen für Putin zu ermöglichen. Also genau, dieses strategische Argument.
Bereits wenige Tage nach Putins Rede zur Lage der Nation wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die konkrete Vorschläge für Änderungen in der Verfassung erarbeiten sollte und die diese quasi in Rekordzeit lieferte. Das deutet laut einiger Beobachter darauf hin, dass es eine Vorgeschichte zu Putins Rede gibt und die Ankündigungen keineswegs so überraschend waren, wie es viele, darunter muss ich zugeben, auch ich, empfunden haben. Was sagt ihr dazu?
Doch, eigentlich sehr überraschend. Also ich glaube, kaum jemand hat dann diesen Inhalt. Ich meine, es war klar, dass die Rede kommen wird. Aber ich glaube, kaum ein Beobachter, selbst sehr, sehr gut informierte Leute, die eigentlich auch Quellen im Kreml haben, haben vorhergesehen, dass jetzt so ein umfassender Prozess wirklich stattfinden wird oder beginnen wird am 15. Januar. Es gab einen kleinen Hinweis bereits im Dezember. Da hat Putin ein Interview, das war diese große Pressekonferenz gegeben. Und dort hat er schon angedeutet, man könnte ja diese Amtszeiten des Präsidenten von diesem Ausdruck zwei konsekutive Amtszeiten auf einfach zwei Amtszeiten verkürzen, sozusagen, dass man eben nur zweimal hintereinander insgesamt Präsident werden kann. Und das hat er so ganz beiläufig damals zum Ausdruck gebracht. Aber das könnte so als erstes Signal dann für diese Verfassungsänderung gedeutet werden, aber eben nur im Nachhinein.
Aber eigentlich in Zeitungen und dann auch in Telegram-Kanälen, die man jetzt auch gerne verfolgt, über die Verfassungsrede, über die Verfassungsänderungen gab es schon Rede, schon seit ein paar Jahren konnte man schon diese Debatte verfolgen, als sozusagen eine der Strategien von dieser Operation Transit, ne? Genau, Transfer der Macht in Russland.
Also dann auch von Putin und seinem sozusagen vertrauten Kreis auch lanciert als Debatte?
Also im öffentlichen Raum wurde das meiner Erkenntnis nach nicht so oft diskutiert, aber in engsten Kreisen sozusagen von Politikwissenschaften wurde das schon angedeutet, dass, wie gesagt, das eine der Varianten sein kann. Genau, als eine der Strategien für 24 oder eben schon früher.
Ja, genau. Dafür ist natürlich also die Frage wichtig, so wofür das eigentlich gemacht wird oder wofür das von Bedeutung ist. Und das ist eben, was Michael gerade angesprochen hat, dieser Machtübergang oder Transit im Jahr 2024. Und da wird eben das der Fall sein, dass Putin nicht nochmal als Präsident antreten kann, weil die russische Verfassung eben so, wie es im Moment formuliert ist, sagt, dass man nur zweimal hintereinander antreten kann. Im Moment für 6 Jahre die Dauer der Amtszeit. Und da hat er eben von 2012 bis 2018 und dann 2018 wurde er wiedergewählt. Das heißt, es ist klar, dass er bis 2024 sich entscheiden muss, ob er dann zum Beispiel durch eine Verfassungsänderung im Amt bleiben möchte oder ob er ja andere Schritte unternehmen will, auch sich zurückziehen oder eben anders seine Macht sichern. Und deswegen hat eigentlich die Debatte schon kurz nach der Präsidentschaftswahl 2018 oder vielleicht sogar vor der Präsidentschaftswahl 2018 hat man eigentlich schon eher über dieses Jahr 2024 diskutiert. Das waren so die Anfänge.
Vielleicht könnt ihr einmal kurz zusammenfassen, worum es in der Rede eigentlich konkret ging und welches eurer Ansicht nach die wichtigsten Aspekte waren.
Also es gab tatsächlich mehrere Vorschläge, aber das Kern meiner Meinung nach ist natürlich, also es geht darum, ob Putin tatsächlich als Präsident bleiben wird oder nicht. Meine Leseart wäre, dass er als Präsident zurücktreten wird, aber wahrscheinlich auch andere Positionen im politischen System auch nehmen wird. Also das heißt, dass er wahrscheinlich auch bleiben wird. Am Anfang der Rede zur Lage der Nation hat er mehrere sozial-wirtschaftliche Fragen angesprochen, und zwar die Rente und dann auch die Mindestlohn, auch Kindergeld, der jetzt wesentlich erhöht werden muss, und als auch, also eine mögliche Änderung war, dass dieses Kindergeld jetzt auch für die auch schon für das erste Kind auch gelten soll. Und zwar 600.000 Rubel, also fast 10.000 Euro, was tatsächlich viel ist. Und das hat auch eigentlich große Wellen sozusagen in der Öffentlichkeit aufgeschlagen, was man damit überhaupt erreichen will. Genau. Dann ging es um die um das Reform des politischen Systems, dass jetzt das Parlament sozusagen mehr Macht kriegen wird, dass der Präsident jetzt die Kandidatur sozusagen des Ministerpräsidenten nicht ablehnen kann, das Parlament macht, aber der Präsident kann natürlich auch dann die ganze Regierung auflösen und dann immer noch sozusagen die Ministerkandidaturen auch ablehnen. Das ist auch sehr wichtig. Dann schon nachher hat Putin gesagt, dass Russland noch ein starkes sozusagen Präsidialsystem bleiben wird. Das hat er auch gewissermaßen in seiner Rede auch angedeutet. Was wichtig war auch, wer tatsächlich der neue Präsident sein kann. Und da ging es die Rede um die Tatsache, dass der künftige Präsident mindestens 25 Jahre also vor der sozusagen von der Wahlen in Russland bleiben sollte. Was also jetzt, also in der Verfassung von 1993 steht es, dass Präsident nur 10 Jahre in Russland wohnen sollte. Und was ich ganz interessant finde, dass Putin selbst, wenn er in den 2000 kandidieren würde und dann in so eine Bedingung sozusagen da in der Verfassung stand, also könnte er dann nicht kandidieren, da in der DDR war, genau für von 85 bis zu 99. Genau, und dann auch, dass der Präsident weder einen Aufenthaltstitel noch eine Bürgerschaft von einem anderen Land haben darf. Und genauso gilt auch für die Gouverneure, auch Bundesbehörde, Richter, Senatoren, also hochrangige Abgeordnete. Und das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, meiner Meinung nach, da von Nawalny-Recherchen oder auch in Medien hört man immer, dass auch hochrangige Politiker tatsächlich die Aufenthaltstitel in europäischen Ländern haben oder dann auch selbst in Amerika oder ihre auch Familienangehörigen da permanent sozusagen wohnen. Das finde ich auch sehr wichtig. Und das haben wir auch in unserem Spotlight angedeutet, dass genau diesen Schritt gegen die Oppositionspolitiker sozusagen gerichtet wird, da ganz viele sozusagen nicht parlamentarische Oppositionspolitiker ihre Ausbildung in Ausland bekommen haben. Also zum Beispiel Nawalny hat in Yale studiert in Amerika.
Nur wenige Stunden nach der Rede trat die gesamte Regierung unter Ministerpräsident Dmitri Medvedev geschlossen zurück. Man wolle Putin freie Hand bei der Umgestaltung des Landes lassen, hieß es in der Begründung. Auch das kam für mich persönlich ziemlich überraschend. Aber auch das scheint bei näherem Hinsehen geplant und abgesprochen gewesen zu sein. Was steckt eurer Meinung nach denn hinter dem Rücktritt der Regierung?
Also ja, es war auf jeden Fall alles von vornherein schon abgesprochen, denn die Geschwindigkeit genau war einfach unglaublich. Also kaum war die Rede vorbei, hat dann eben Medvedev seinen Rücktritt angeboten. Und schon abends gab es ja dann einen neuen Minister, also Premierminister. Und naja, man muss sagen, dass also die Tatsache, dass das an diesem Tag passiert ist, war schon eine Überraschung. Aber im Grunde war das auch irgendwo absehbar. Denn die russische Regierung hatte schon in den letzten, ja, im letzten ganzen Jahr immer wieder mit so Imageproblemen zu kämpfen, die vor allem sozioökonomische Ursachen haben. Das heißt, ja, es gab so eine gewisse Proteststimmung in der Bevölkerung und ja, so der Bereich Wirtschaft und Sozialstaat liefen einfach nicht so gut, wie es vielleicht die russische Bevölkerung auch erwartet hätte. Das heißt, durch diesen Rücktritt gab es auch so eine Chance, Handlungsfähigkeit eben zu demonstrieren für Putin, dass man jetzt diese ja gewissermaßen Sündenböcke, könnte man sagen, für die ganzen Probleme jetzt auch entlässt und neue Leute holt, die dann die Situation endlich mal in den Griff bekommen. Was vielleicht nicht so erfolgreich sein wird, aber da können wir noch später drüber sprechen. Genau.
Da kann man nur ganz kurz wahrscheinlich noch hinzufügen, dass diese Image-Probleme, die wir angesprochen hat, haben auch mit der Rentenreform zu tun. Da sozusagen den schwarzen Peter für die Rentenreform wurde die Regierung und Medvedev persönlich zugeschrieben, obwohl Putin diese auch so eine Art Rede zur Nation gehabt hat und sozusagen erklärt, warum man diese Rentenreform überhaupt braucht. Und ja, also meiner Meinung nach wurde die Rentenreform nicht so klug geplant, da die Hauptwählerschaft sozusagen von dieser Regierung sind ausgerechnet die Leute, die entweder schon in die Rente sind oder dann vor kurzem in die Rente, also in der sozusagen in der absehbaren Zukunft in die Rente gehen werden. Also die erster Kanal sehen oder Russia 2, also diese staatsfinanzierte Kanäle. Diese Leute geben am meisten ihre Stimme für die Jedin Russia, also für vereintes Russland und auch für Putin. Ja, deswegen musste man handeln. Aber was ich auch ganz spannend finde, dass man nicht so einfach sozusagen die Kausalität einordnen kann, da die Rentenreform schon letztes Jahr passiert ist und die Regierung dreht zurück nur heute. Und da kann man nicht so eindeutig sagen, ja, das hat tatsächlich damit zu tun. Da versucht man sozusagen im Kreml die Öffentlichkeit zu beduschen. Aber das ist nur meine Vermutung.
Ja, aber es ist ja nicht nur die Rentenreform. Also insgesamt, es gab ja diese, also seit der neuen Präsidentschaft von Putin gab es so nationale Projekte, die eben die Wirtschaft modernisieren, diversifizieren sollten.
Aber seit 8 Jahren schon.
Ja, also die neuen, der neue Versuch, das zu erreichen. Aber das lief einfach nicht gut. Und man muss dazu auch sagen, dass im russischen politischen System so eine gewisse Aufgabenverteilung vorherrscht. Also der Präsident kümmert sich eher um Sicherheitsfragen und Außenpolitik und der Premierminister ist eben dafür verantwortlich, Innenpolitik. Und da sind eben solche sozioökonomischen Themen das Wichtigste und was auch, wie Michael auch angesprochen hat, die Leute wirklich beschäftigt, in ihrem alltäglichen Leben betrifft. Und eben auch sehr viel sich darauf auswirkt, ob die Regierung oder die Leistung der Regierung positiv oder eher negativ bewertet werden.
Das neue Kabinett besteht aus einigen bekannten Gesichtern, wie Außenminister Lavrov, aber auch vielen Unbekannten. Worauf könnte diese Zusammensetzung eurer Meinung nach hindeuten?
Ich meine, zuerst wurde eben der neue Premierminister berufen und also das stellte auch ein bisschen die Weichen dafür, was das neue Kabinett auch leisten soll und wer da reinkommt. Also Michail Mishustin wurde eben als Premierminister von Putin nominiert und er war die letzten Jahre Chef der russischen Steuerbehörde und hat dort sehr erfolgreiche Arbeit geleistet, hat eben so die also die Leistung dieser Behörde sozusagen darin, Steuern einzutreiben und dort ja auch Einkünfte für den russischen Staat zu generieren, sehr verbessert und hat sich somit eben für so eine technokratische Arbeit ganz gut bewährt. Und das sieht man eigentlich in allen oder bei vielen Personen, die jetzt neu eingestellt wurden in der Regierung, dass sie eben diesen Charakter haben. Es sind keine sehr politisch irgendwie bekannten oder exponierten Personen, sondern eher Leute, die so in zweiter, also dritter Reihe Arbeit geleistet haben und gute Arbeit eben für den Bereich so Wirtschaftsentwicklung und Administration. Und zum Beispiel an der Person Mishustin zeigt sich das eben auch ganz deutlich. Also er hat zwar dort gute Arbeit geleistet, aber er war eigentlich international und auch national ziemlich unbekannt. Da hat man zum Beispiel daran gesehen, dass es noch am Tag seiner Nominierung noch nicht mal einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel zu ihm gab. Das wurde dann erst an dem Tag oder am nächsten Tag nachgeliefert, dass man überhaupt oder dass die internationale Presse überhaupt sagen konnte, wer ist das überhaupt? Also Ja.
Und deswegen war Medvedev schon ein paar Tage im englischen Wikipedia noch Ministerpräsident Russlands. Da gibt es schon darüber Witze.
Haben wir es dabei also mit einer Übergangsregierung zu tun? Beobachter sprechen ja von putintreuen Ministern, die eine reibungslose Umsetzung der Reformen ermöglichen sollen. Oder könnte man dieses Kabinett auch nach den nächsten Duma- bzw. Präsidentschaftswahlen sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also das sind Leute, die, ich würde so einschätzen, dass sie kontinuierlich irgendwie mit dem Regime zu tun haben. Also sie gehören schon so zu dem Elitenzirkel und ja, auf die ist Verlass. Und das hat man auch zum Beispiel an den Leuten gesehen, die jetzt aus der alten Regierung ausgeschieden sind, wie zum Beispiel Maxim Oreškin. Der ist jetzt auch als Berater des Präsidenten sozusagen mit einem neuen Amt, also zwar nicht mehr so ein prominentes Amt, wie, also früher war er Minister für wirtschaftliche Entwicklung, aber trotzdem bleibt er auch diesen Machtzirkel irgendwie erhalten und macht einfach seine Arbeit in dem Bereich, den er gut kann, macht er einfach weiter. Und ich glaube, was man auch dazu sagen muss, also gerade im Bereich Wirtschaft ist es in Russland so, natürlich ist Loyalität und auch persönliche Beziehungen durchaus zu Putin ist ein wichtiges so Qualifikationskriterium, um dort einen Posten zu bekommen. Aber es ist schon so, dass die russische Regierung auch sieht, dass einfach Wirtschaftsentwicklung ein sehr wichtiges Thema ist. Und dass dort auch Resultate einfach gebracht werden müssten. Und die Bevölkerung erwartet das und das muss die Regierung leisten. Das heißt, es geht auch schon darum, Leistungen in dem Amt zu bringen. Die Leute sind auch sehr gut ausgebildet, also sind Wirtschaftswissenschaftler zum Teil und machen einfach eine ganz gute Arbeit.
Genau, also da kann man einfach ganz kurz sagen, dass tatsächlich Mishustin einen gewissen Carte Blanche jetzt hat, was nicht die, sozusagen die strategischen Fragen angeht, vor allem diese Nationalprojekte, gewisse Ziele jetzt umzusetzen. Es hat mich tatsächlich überrascht, also es werden diese Reports jedes Jahr gemacht, wie diese Nationalprojekte umgesetzt werden. Und da kann man sehen, dass in manchen Richtungen nur 10 oder 12% allen Gelder ausgegeben werden. Mhm. Man kann einfach nicht entscheiden, manchmal, für welche Projekte man Geld ausgeben kann. Deswegen kann man ja sagen, dass Mishustin sozusagen seine Karte ganz gut gespielt hat in diese Steuerbehörde und dann wahrscheinlich auch das auf eine sozusagen größere, auf der Landesebene dann auch umsetzen könnte. Aber ob es tatsächlich eine Übergangsregierung ist, wenn ich ganz kurz dazu was sagen kann, weiß ich tatsächlich nicht, ob Mishustin dann irgendwie dann zurücktreten wird. Also 24 wurde dann eben, wie viele vermuten, auch früher, dass dieser Machtübergang früher stattfinden wird. Und viele sagen, dass Mishustin theoretisch als einer der Kandidaten für den Kremlchef sein kann. Also im Jahr 99, als Putin als auch Ministerpräsident gewählt wurde, war er auch nicht so bekannt. Ja? Einen gewissen Bürokrat auch. Aber dann hatte sich die Situation sich so entwickelt, dass er tatsächlich als Präsident gewählt wurde und wir wissen jetzt, wie es dann weitergelaufen ist.
Und auch zur Person Mishustin, also kann man vielleicht auch noch ergänzen, dass ja einige Wochen nach seiner Ernennung hat Nawalny auch ein Video veröffentlicht, wo er eben thematisierte, zumindest die Vorwürfe erhebt, dass Mishustin auch ein riesiges Vermögen und so Grundstücke im Wert von irgendwie 45 Millionen US-Dollar gehören, was eigentlich durch seine Arbeit, also durch das reguläre Einkommen auf diesem Amt gar nicht zu erwirtschaften gewesen wäre. Und dort hat, also laut diesem Video zumindest, waren da auch Teile dieses Vermögens zum Beispiel auf seine Söhne oder auf seine Frau überschrieben, um das sozusagen zu verschleiern. Also alles ganz gängige Praktiken in diesem Regime, was halt nun mal manchmal auch korrupt ist. Aber jetzt erst vor ein paar Tagen gab es zumindest den Versuch, eine Erklärung, weil da hat der frühere Arbeitgeber von Mishustin, also ein Private Equity Fonds, hat also erklärt öffentlich, dass er während seiner Arbeit dort, also in 2 Jahren, 35 Millionen US-Dollar an Einkommen dort bekommen hat, was halt diese Käufe von den Immobilien erklären würde. Aber ob das so eine stichhaltige Erklärung ist, sei dahingestellt.
Bereits 2008 musste Putin schon einmal nach 2 Amtszeiten das Amt des Präsidenten abgeben und tauschte mit seinem Vertrauten Dmitri Medvedev, dem damaligen Ministerpräsidenten, für 4 Jahre quasi den Job. Sehen wir jetzt eine ähnliche Rochade und wurde Medvedev entsprechend, dessen Regierung sich auch immer stärker werdender Kritik ausgesetzt sah, durch seinen Rücktritt vorerst aus der Schusslinie genommen?
Meine persönliche Meinung ist, dass man Medvedev als mögliche Nachfolger nicht ausschließen muss oder beziehungsweise darf. Da stimme ich zu, dass Medvedev jetzt als Ministerpräsident nicht mehr sozusagen im Fokus der Öffentlichkeit steht und dass er jetzt als Stellvertreter im Nationalen Sicherheitsrat ist. Was er da macht, also was weiß man nicht so viel. Genau, also dieses Ressort ist in Russland ziemlich populär, würde ich sagen. Da alles, was mit der Außenpolitik irgendwie zu tun hat oder mit der Sicherheit, da kann man eigentlich nicht so viel kritisch sagen. Auf jeden Fall nicht so viel wie für die Rentenreform zum Beispiel. Ich würde sagen, dass Putin immer noch Medvedev vertraut und dass er total Putin loyal ist und dass er auch sich nämlich bewiesen hat, dass er diesen Putin-Treuekurs sozusagen umsetzen kann. Und das kann eigentlich niemand aus der Putins Team mehr zeigen, ja, dass er tatsächlich als Präsident genau diese Linie führen kann.
Genau, und dieses Amt wurde ja extra auch für Medvedev neu geschaffen, also im Sicherheitsrat könnte sein, um ihn eben mit Sicherheitsthemen mehr vertraut zu machen. Aber wie man jetzt auch von diesen Ereignissen gesehen hat, es kann auch eigentlich alles andere sein. Also man kann sehr viel spekulieren, aber letzten Endes hat jetzt auch dieses Überraschungsmoment hat auch gezeigt, dass Putin oder ja das Regime so eine gewisse Kontrolle einfach behält über die Ereignisse. Und es ist sehr, sehr schwer, da in diese Blackbox reinzuschauen und zu erkennen, was denn jetzt da rauskommen wird. Beispielsweise Mishustin hatte fast keinen Beobachter auf dem Schirm gehabt und er ist jetzt eben die Person geworden. Das war für sehr viele sehr überraschend.
Einer der Kernpunkte der angekündigten Verfassungsreform ist die Neuordnung der Befugnisse zwischen Präsidentenamt und Parlament. Was lässt sich daraus für die politische Zukunft Putins und seine Pläne für nach 2024 ableiten?
Genau. Zunächst würde ich sagen, dass das ist wichtig festzustellen, dass diese Verfassungsänderungsgeschichte nicht nur auf die Putins Zukunft sozusagen zugeschnitten werden muss. Ne? Also wenn er einfach sozusagen am Macht bleiben wollte, dann könnte man genauso wie 2012 einfach die Präsident sozusagen wie heißt das, Term, also Amt, Amtszeit einfach verlängern von 4 bis 6 Jahren oder dann einfach dieses Limit einfach aus dem Weg räumen, also abschaffen und dann einfach an der Macht bleiben. Da steht noch etwas drin. Damit will man auch offensichtlich noch etwas erreichen, aber was genau wird also nicht so sozusagen explizit erwähnt. Was die genauen Befugnisse von Präsident und Parlament angeht, vielleicht noch ein paar sozusagen generelle Anmerkungen, dass das Parlament in Russland heißt Föderalversammlung und da gibt es zwei Kammern. Die untere Kammer heißt Staatsduma und dann das obere Kammer heißt Föderationsrat. Es ist so wie Bundestag und Bundesrat in Deutschland, da kann man vergleichen. Aber was die Befugnisse angeht, kann man diesen Vergleich eher lassen, wenn man mit Deutschland vergleicht tatsächlich. Es gibt derzeit, also die letzten Wahlen, die Staatsdumenwahlen waren im Jahr 2016. Jetzt sitzen sechs Parteien im russischen Parlament. Die größte ist Vereintes Russland. Genau, und dann sind noch die Kommunistische Partei, die immer noch die zweitstärkste Partei ist, das muss man auch sozusagen vor Augen haben. Dann auch natürlich diese komische LDPR, Liberal-Demokratische Partei, die von Herrn Zhirinovsky geführt wird. Und dann auch ein paar sozusagen marginale kleine Parteien wie Справедливая Россия oder dann Гражданская Инициатива, also гражданская платформа. Genau, aber die sind sehr von einer eher marginalen Bedeutung. Wie schon vorher erwähnt wurde, das Parlament kann die sozusagen die Kandidaturen vorschlagen für die immer noch für Ministerpräsident und noch für die Minister auch. Und Präsident kann sie entweder bestätigen oder dann immer ablehnen. Der Präsident kann auch das Parlament ablösen, wenn er einfach Misstrauensvoten ausspricht. Was die oberste Kammer angeht, Föderationsrat, das bleibt immer noch gewissermaßen ein repräsentatives Gremium, wo man, wie man sagt, ja, einfach seine Business, also Geschäftsinteresse verteidigt oder dann auch für Rente sozusagen. Also zum Beispiel der frühe Botschafter in der USA, Kislyak, sitzt jetzt im Föderationsrat. Das ist nur ein Beispiel von mehreren. Also in der Verfassungsänderung gab es auch tatsächlich einen Vorschlag, sowohl Staatsduma als auch für den Föderationsrat zu stärken. Und zwar, dass der Föderationsrat auch jetzt zusammen mit Präsident einige Kandidaturen vorschlagen kann, wie zum Beispiel sogar Außenminister oder dann auch eben Richter auf verschiedensten Ebenen. Und genau, was die Staatsduma angeht, eben da kann man über die bestimmten Ministerkandidaturen sprechen. Und da interpretiert man so, dass Herr Volodin, also der Sprecher der Staatsduma, dass er seine sozusagen Macht ausbreiten wird. Genau.
Wobei man auch immer, glaube ich, unterscheiden muss zwischen diesen formalen Institutionen oder Befugnissen, das ist einfach für das russische politische System ganz wichtig, und den tatsächlichen Machtverteilungen oder Abstimmungsprozessen, die dann hinter den Kulissen ablaufen. Das hat man auch jetzt in diesem Prozess der Verfassungsänderung wunderbar gesehen. Auch wenn da sechs Parteien zum Beispiel in der Duma sitzen, als ein sozusagen dieser erste Entwurf für die Verfassungsänderung vorlag und das in der ersten Lesung vorgelegt wurde, gab es eine einstimmige Befürwortung dieses Entwurfs. Das heißt, auch die Parteien, die eigentlich Putin auch mal kritisieren, wie die Kommunisten, haben sich wirklich einstimmig dafür, für diesen Vorschlag, den er eigentlich ins Rollen gebracht hat, ausgesprochen. Das heißt, diese Kontrollfunktion des Parlaments, auch wenn sie vielleicht auf dem Papier besteht, ist halt die Frage, inwieweit das auch in der Realität der Fall ist.
Wird das Amt des Präsidenten damit eher gestärkt oder geschwächt?
Das ist ein Million-Dollar-Question, wie man sagt. Also es gibt tatsächlich zwei Meinungen zu diesem Thema. Putin selbst hat gesagt, dass er damit sozusagen die Befugnisse des Präsidenten, des Instituts des Präsidenten sozusagen stärken möchte. Aber tatsächlich, man kann auch betrachten, dass es an einer oder an anderer Stelle dazu kommt, dass man auch anderen sozusagen Zweigen, ja, Machtzweigen auch stärken will. Ob es tatsächlich dazu führen wird, ob diese offizielle Befugnisse auch in die tatsächliche Machtverteilung führen wird, kann ich tatsächlich jetzt nicht sagen. Weil man hofft ja, dass es früher oder später dann dazu kommen wird, dass der Präsident nicht alles, sozusagen das alles manuell für also das Land führen wird.
Ein weiterer viel diskutierter Punkt ist der sogenannte Staatsrat, der nun Verfassungsrang erhalten soll. Was für ein Gremium ist das eigentlich?
Also es ist eigentlich war das lange Zeit so ein eher zeremonielles Gremium, also ein Beratungsgremium für den Präsidenten, wo eben ja wichtige Personen so aus der föderalen und regionalen Ebene zusammenkamen, also zum Beispiel Gouverneure oder auch die einschlägigen Minister wie der Außenminister, um eben ja so politische Fragen zu besprechen und dem Präsidenten eben Empfehlungen zu geben. Und dass der jetzt aufgewertet werden soll, könnte zu einer Umverteilung von der politischen Macht führen. Aber es ist noch ziemlich unklar, was tatsächlich dabei rauskommen wird und wie dann auch die Praxis in diesem Verhältnis aussehen kann.
Da kann man noch hinzufügen, dass es wahrscheinlich noch ein Gesetz zu diesem Staatsrat geben wird, dass es nicht unbedingt in der Verfassungsänderungen dann die Befugnisse von diesem Staatsrat verankert werden müssen. Oder es kann auch so sein, aber das kann ja eher unwahrscheinlich sein, dass dieser Staatsrat, der Putin gemeint hat, ganz anderes Gremium sein wird als dieser Staatsrat, der wir jetzt haben.
Aus mitteleuropäischer Perspektive erregte vor allem die Ankündigung für Aufsehen, dass in der veränderten Verfassung festgelegt werden soll, dass russisches Recht Vorrang vor internationalem haben soll. Derzeit ist es noch andersherum. Welche Auswirkungen hat diese Ankündigung?
Ja, also das ist tatsächlich so ein Vorschlag, der gerade ja, bei westlichen Beobachterinnen und Beobachtern ziemlich viel Aufregung erstmal verursacht hat. Aber also es gab einen ausgezeichneten Kommentar von Caroline von Gall dazu im Verfassungsblog. Und eigentlich gibt es dort nicht so viele Änderungen, wie das jetzt scheinen mochte. Denn es ist schon jetzt die Realität, dass russisches Recht sowieso schon Vorrang vor dem Völkerrecht hat. Das hat auch das russische Verfassungsgericht eben 2015 schon festgestellt, dass im Zweifelsfall eben die russische Verfassung gilt. Das heißt, es ändert sich nicht so viel, dadurch, dass es natürlich noch einmal dann vielleicht also nicht nur in der Auslegung bestätigt wird, sondern tatsächlich in der Verfassung festgeschrieben, hat es eher so einen symbolischen Charakter. Aber in der Rechtspraxis wird sich nicht so viel ändern. Und das andere Argument, das eben ins Feld geführt wurde oder kritisiert wurde, ist, dass beispielsweise diese Diskussion mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass wenn das so in der Verfassung dann festgehalten wird, Russland sich sowieso nicht mehr an die Urteile binden muss und so für zum Beispiel russische Aktivistinnen und Aktivisten diese Möglichkeit wegfällt, dort ihre Rechte einzuklagen. Aber dazu muss man auch sagen, dass also im Moment ist das so, dass zwar die Urteile ausgeführt werden durch den russischen Staat, aber sozusagen in einer negativen Auslegung. Also erst wird das Recht gebrochen und dann werden zwar die verhängten Strafen bezahlt, aber das ändert nichts daran, dass das Recht sozusagen missachtet wird. Insofern sehe ich da eigentlich nicht so viele Auswirkungen über diesen symbolischen Wert hinaus.
Was ich auch ganz spannend finde, das wurde auch bei einem Podcast angesprochen von Echo Moskau, Wie genau muss man dann genau diese Verfassungsänderungen interpretieren zu dem Recht der Eurasischen Wirtschaftlichen Union jetzt, da es auch im Prinzip ein Völkerrecht ist und wenn man tatsächlich die sozusagen das russische Recht über die Eurasischen Union Recht stellt, dann heißt es, dass all diese Geschichten mit Zollunion und all das, was man versucht zu machen, diese Posowitsche Integration auf den Weg zu bringen, das kann man schon alles dann vergessen. Da muss man ganz sozusagen, da muss man aufpassen, wenn man da vorgehen wird.
Aber also einen Punkt habe ich noch zu dieser Völkerrechtsfrage. Genau, interessant ist sozusagen die Reaktion auch der russischen Bevölkerung. Es gab jetzt vor kurzem eine sozusagen Befragung von Levada, wie denn diese Verfassungsänderung oder die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen so aufgenommen werden in der Bevölkerung. Und da war zum Beispiel diese Stellung von russischem Recht über das Völkerrecht ziemlich populär. Also die Leute wurden gefragt, so welche drei Maßnahmen sie am besten fanden. Und das wurde, glaube ich, an zweiter oder dritter Stelle genannt, neben der Festschreibung zum Beispiel eines Mindestlohns. Also daran sieht man, dass diese ja, symbolische irgendwie Erhebung der Souveränität Russlands schon ganz gut auch ankommt. Und das könnte eine Erklärung dafür sein, warum diese Aussage überhaupt da reingeschrieben werden soll. Mhm.
Und der russische Außenminister hat an dieser Stelle auch erwähnt, dass oder Putin selbst auch, dass die USA das schon seit Jahren machen und Russland muss dann halt auch das machen. Und zwar an dieser Stelle wird auch erwähnt, dass in Artikel 79 wird schon verankert, dass wenn das Völkerrecht mit der russischen Verfassung sozusagen nicht in Einklang sind, dann hat er Vorrang die russische Verfassung. Aber dann auch in Artikel 15 steht auch das, also sozusagen vice versa, also die andere Geschichte. Und damit versucht man wahrscheinlich das zu klären mit dieser Verfassungsänderung.
Wie schon angedeutet, gelang es der über 70-köpfigen Arbeitsgruppe, bereits nach 5 Tagen einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der von der Duma in erster Lesung angenommen wurde. Das erscheint selbst mir, der nun keine wirkliche rechtswissenschaftliche Erfahrung hat, recht schnell. Warum diese Eile?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also letztlich kann man das nicht genau wissen, wieso jetzt so eine Geschwindigkeit aufgefahren wird, weil einerseits dieses ganze Verfahren deutet ja darauf hin, dass sich Putin oder die russische Regierung schon darum bemüht, eine gewisse Legitimität für ihre Handlungen zu bekommen. Das heißt, so auf dem Papier hat man sehr viele Elemente von demokratischen Verfahren. Also zum Beispiel wurde diese Arbeitsgruppe mit 75 Personen aus dem öffentlichen Leben und der Politik zusammengerufen, die das so einen Entwurf vorbereiten sollte, eben explizit nicht durch Putin zum Beispiel vorgeschlagen oder durch Regierungsmitglieder, sondern durch unbefangene Personen. Und dann natürlich stimmt das Parlament darüber ab und dann soll es ja noch eine Volksabstimmung, also eben nicht Referendum, aber also es ist noch nicht ganz klar, in welcher Form das stattfinden wird, aber auf irgendeine Art und Weise eine Abstimmung über diese Verfassungsänderung geben. Das heißt, auf der einen Seite versucht man, das sehr demokratisch und offen irgendwie diesen Prozess zu gestalten. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, ist es ja kaum möglich, dass sich zum Beispiel 75 Leute innerhalb von 5 Tagen auf einen Entwurf, einen Gesetzesentwurf einigen. Und 3 Tage später passierte schon die Abstimmung im Parlament. Das heißt, warum beeilt man sich so? Also eine Erklärung könnte sein, dass man versucht, vor den Duma-Wahlen schon so eine Realität eben zu schaffen. Die sollten ja ursprünglich im Herbst 2021 zwar erst stattfinden, aber es gibt auch die These, oder dass die vorgezogen werden und sogar dieser Herbst schon 2020 ist im Gespräch. Und dass man davor schon Realitäten schaffen kann.
Genau, was man an dieser Stelle noch hinzufügen könnte, ich habe auch ein Interview mit einem Mitglied von dieser Arbeitsgruppe gehört und er meinte eigentlich, dass nach dieser Volksabstimmung noch zweite Runde geben wird oder eben vor dieser Volksabstimmung noch zweite Runde, dass nicht sozusagen, dass die Verfassungsänderungen noch daran noch wird gearbeitet. Und dann muss die Duma nochmal sozusagen das zustimmen. Und dann geht es wahrscheinlich am 22. April schon zu dieser Volksabstimmung. Interessanterweise der 150. Geburtstag Lenins. Genau. Und nur dann wird dann Putin zustimmen. Sozusagen. Er hat schon sich mehrmals geäußert, dass er sozusagen jetzt nicht expliziert seine Meinung zu diesen Veränderungen äußert, aber nur nach sozusagen nachdem das Volk seine Meinung sozusagen spricht. Das muss halt an einem Arbeitstag stattfinden. Der muss extra sozusagen als Wochenendetag erklärt werden.
Feiertag.
Als ein Feiertag, genau. Ich wollte nachher diese. Achso, was ganz wichtig ist, und darüber gab es schon Proteste. In Moskau letzte Woche gab es schon so ungefähr 3000 Menschen, gab es eine Demo, dass diese Verfassungsänderung nicht als ein Paket sozusagen zugestimmt werden muss, sondern verschiedene Artikel, sozusagen verschiedene Punkten oder ja, was auch immer, dass man nicht an derselben Stelle sozusagen für diesen Mindestlohn oder für Rente dann stimmt und dann auch für die Duma und für die sozusagen für die andere politische sozusagen Fragen. Genau.
Also dass das quasi nicht so durch die Hintertür geschieht und sagt, naja, wer Mindestlohn will, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, muss aber gleichzeitig auch dieser Verfassungsreform zustimmen. Und dann würde man ja vermuten, dass viele dieser Verfassungsänderung zustimmen, obwohl sie es eigentlich nicht tun, weil sie den Mindestlohn wollen. So.
Genau, genau, diesen Kindergeld oder ja, auch anderen Soziale.
Genau. Genau, und im Moment läuft ja auch ein ganz interessanter Prozess. Also es gibt ja mehrere Teile von diesen, also vorgeschlagenen Verfassungsänderungen, eben solche, die auf ja, diese politischen Institutionen abzielen. Die sind eigentlich für die breite Öffentlichkeit mit am uninteressantesten. Und dann, wie Michael auch schon angesprochen hat, diese Festschreibung zum Beispiel von einem Mindestlohn oder von der Indexierung, sogenannten Indexierung von Renten. Mhm. Das heißt, dass die Renten fest an die Inflation gekoppelt werden und dann entsprechend erhöht werden. Also so dieser soziale Bereich. Und habe ich den Faden nicht verloren.
Kein Problem.
Genau. Ja, genau. Genau. Und der Prozess, der jetzt im Moment läuft, also es können ja jetzt zusätzliche Vorschläge noch für die zweite Lesung aus der Öffentlichkeit heraus eingebracht werden. Mhm. Und dort ist ganz interessant zu sehen, dass dort auch solche, also eher kulturellen oder ideologischen Komponenten auch in die Verfassung reinkommen sollen. Also die auch dann vielleicht in diese Richtung der Diskussion gehen, gilt eher russisches Recht oder das Völkerrecht. Und es gab zum Beispiel solche Vorschläge, dass man den Status Russlands oder der Sowjetunion als die Siegermacht nach dem Zweiten Weltkrieg festschreiben soll in der Verfassung oder eine Definition von Ehe als den Bund zwischen Mann und Frau. Also da kommen eben diese ja, ideologischen Aspekte rein, die natürlich in der öffentlichen Debatte in Russland schon eine gewisse Rolle spielen. Aber gleichzeitig wird darüber auch gestritten, was für eine irgendwie ideologische Basis möchte man denn in dieser Verfassung widerspiegeln.
Genau. Es gab auch so eine Art Skandal, kann man sagen, dass ein Mitglied von dieser Arbeitsgruppe, Iliana Isinbayeva, eine Sportlehrerin, die hat bei einer öffentlichen Sitzung gesagt, dass die zum ersten Mal die russische Verfassung gelesen hat. Die hat betont, dass es ein ganz interessantes Buch ist. genau.
Na gut, ich muss zugeben, ich habe die Verfassung auch nicht gelesen.
Ich schon. Genau. Und was für die Vorschläge da gemacht werden, da kann man schon sehen, dass verschiedene Menschen ganz verschiedene Vorstellungen haben, was es für ein Dokument ist und was für eine Rolle das Grundgesetz spielt. Ja, dass man nicht wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, muss man diese Indexierung von Renten nicht da verankern. Da gibt es auch verschiedene sozusagen juristische Instrumente, diese Sachen zu machen. Ne? Oder auch diese Machtverteilung auf der munizipale Ebene. Ja? Es gibt ganz, ganz viele Fragen. Es gibt tatsächlich einige Experten da, wie also eben Klischers, Herr Klischers, der die ganze Gruppe leitet. Aber manchmal frage ich mich tatsächlich, ob also welche Rolle diese Arbeitsgruppe überhaupt spielt, ne? Ob sie dann diese Verfassungsänderungen von Kreml oder von auch irgendwo auch bekommen und dann sie halt einfach diskutieren und was da am Ende kommt. Ja, es gibt tatsächlich ganz viele Fragen in dieser Arbeitsgruppe oder Sachar Prelepin, auch diese Schriftsteller. Der sich ja schon im Prinzip mehrmals sich faschistische Äußerungen sich bezüglich Donbass sich erlaubt hat und ja.
Wir haben ja nun schon mehrfach darüber gesprochen, dass die geplanten Verfassungsänderungen vor allem darauf abzielen, den Transit, also die Machtübergabe Putins 2024 vorzubereiten. Welche Optionen hat der derzeitige Präsident eigentlich?
Genau, in unserem Spotlight haben wir zwei, also sozusagen in großen Zügen drei Szenarien erwähnt. Erstens, dass Putin einfach als Präsident bleiben wird, also wie zum Beispiel Alexander Lukaschenko in Weißrussland oder in Belarus, der schon ja, fast 30 Jahren die Macht ist. Dann gibt es auch ein Szenario von Kasachstan, von Nursultan Nazarbayev, der jetzt als Yelbasy, sozusagen der Führer der Nation, auch in dieser Verfassungskomitee, wenn ich das noch im Kopf habe, sozusagen noch also die Macht hat, aber nicht als Präsident. Er hat sozusagen den Namen des Präsidenten sozusagen abgegeben. Und dann noch gibt es eine Variante wie in Kirgisistan, wo der frühere Präsident jetzt von Gericht steht und gegen den wird auch jetzt Strafverfahren geleitet. In Kirgisia hat der Präsident im Prinzip sich dafür entschieden, einfach ein Amt abzugeben. Was für Kirgisia, ganz ehrlich zu sagen, nicht so ungewöhnlich ist. Genau, aber das könnte auch theoretisch so sein, da wie wir in unserem Spotlight schreiben, dass diese institutionelle Treue nicht mit der persönlichen Treue sozusagen verglichen werden kann. Und deswegen, wenn Putin sozusagen den Präsidentamt abgibt und dann nicht irgendwie dafür sorgt, dass seine so Legacy sozusagen da bleibt, da kann schon ja einige Sachen passieren. Also zum Beispiel, es wird auch vermutet, dass Putin eine von 14 eigentlich möglichen Kandidaten von Jelzin gewählt wurde, weil er als sozusagen da er damals ist auch schon FSB-Leiter, FSB-Chef damals war und er sozusagen besonders dafür sorgen könnte, dass Jelzin und seine Familie sozusagen unbedroht bleiben werden. Und als einer seiner ersten Dekreten, ja, als seinen ersten Gesetzen, war auch nämlich, dass Jelzin und seine Familie die Immunität genießen werden. Genau.
Also, ja. Aber das ist genau das Problem, vor dem Putin eigentlich steht. Also er könnte jetzt auch noch mal zum Beispiel Präsident sein, aber letzten Endes ist er sterblich und wird eines Tages eben abtreten müssen. Und im Moment ist ja das politische System in Russland sehr stark auf seine Person festgebunden und ja, so ein sogenanntes personalistisches System. Und die gerade solche politischen Systeme sind sehr schwierig eben in die Zukunft zu übertragen. Das heißt, ein Teil dieser ja, vielleicht auch Verfassungsänderungen oder Änderungen des institutionellen Settings sind eben damit zu erklären, dass er weiß, er muss schaffen, das sozusagen Regime Putin ohne die Person Putin in die Zukunft zu übertragen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Und nochmal, um auf die Szenarien zu kommen, es gab jetzt so einige Anzeichen, dass eventuell ein eher zeremoniales Amt in Frage kommen könnte. Beispielsweise jetzt ganz neu wurde auch der Vorschlag gemacht, dass man die Unantastbarkeit von Ex-Präsidenten auch in die Verfassung festschreibt. Es gibt schon dieses föderale Gesetz, was eben damals gemacht wurde.
Und dass ja die Senatoren dann auch weiter sozusagen in der Macht bleiben können.
Genau. Und das soll jetzt aber also in der Verfassung nochmal bestätigt werden. Und das könnte ein Hinweis sein, dass Putin sich für die Zukunft absichern möchte. Aber letzten Endes muss man auch da sagen, diese Szenarien sind Möglichkeiten, die haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber wir werden es nicht mit Sicherheit sagen können.
Ich habe jetzt an verschiedenen Stellen gelesen, dass Putin auch Vorsitzender des Staatsrates werden könnte, was dann auch erklären würde, warum dieser Verfassungsrang erhalten soll. Wie könnte ein solches Szenario aussehen?
Also als Vorsitzender des Staatsrates bräuchte er dann einen sozusagen loyalen Nachfolger im Amt des Präsidenten, denn das ist ganz klar, auch trotz dieser Änderungen vielleicht der Verfassung wird trotzdem der Präsident eine ganz, ganz zentrale Person im politischen System bleiben. Aber wenn er schafft, dort einen loyalen Nachfolger zu installieren, könnte er beispielsweise ja, durch informelle Absprachen die Politik weiter mitgestalten, wenn er das denn möchte.
Genau, also wenn dieser Staatsrat, wie vermutet, tatsächlich als Teil der Exekutive sein wird, da könnte man schon tatsächlich vermuten, dass wenn in diesem Staatsrat tatsächlich alle Gouverneure sitzen, dann hat man sozusagen die Kontrolle, was dann in den Regionen passiert und dann gleichzeitig als auch Einfluss auf die große Politik hat. Da würde ich sagen, dass diese Position schon sehr, sehr günstig ist. Genau, und der Vorschlag, der gemacht wurde, also bezüglich die Befugnisse des Staatsrates, dass es tatsächlich mehr Befugnisse sowohl in der Innenpolitik als auch in Außenpolitik bekommen wird. Aber inwieweit, wird es nicht erwähnt. Mhm. Genau, und deswegen kann man schon vermuten, wenn es so breit bleibt, genau, kann dieser Staatsrat tatsächlich sehr mächtig sein.
Was wäre denn eurer Ansicht nach das realistischste Szenario für nach 2024? Mal spekulativ gesprochen, vor dem Hintergrund eurer Erfahrung als Wissenschaftler.
Also mein Bauchgefühl, und das erwähnen wir auch tatsächlich in unserem Spotlight, dass es irgendwie zwischen zweiten und dritten Szenarien, das sich weiterentwickeln wird. Das heißt, dass Putin wahrscheinlich nicht einfach als Präsident bleiben wird und irgendwie sich ein neues Job ausfinden wird. Und er hat tatsächlich dafür ganz günstige Position, würde ich sagen, dass er ganz viel Einfluss darauf hat. Ne?
Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sich ein Stück weit zurückzieht aus der Politik. Ist wirklich ein Bauchgefühl ebenfalls, aber er hat jetzt natürlich sehr lange, war er eben eine sehr, sehr prominente Person und kann auch auf ein sehr erfolgreiches Erbe zurückblicken. Gleichzeitig sieht man in den letzten Jahren, dass es ein bisschen mehr kriselt, also dass es mehr Spannungen gibt, Proteststimmungen, diese ökonomischen Probleme, auch in der Außenpolitik. So dieser positive Effekt nach der Krim ist jetzt schon verpufft und wird auch nicht mehr ganz so positiv gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er lieber so ein positives persönliches Erbe hinterlassen möchte und dann das einem Nachfolger überlässt, sich mit den Problemen herumzuschlagen und sich so als Elder Statesman ein bisschen zurückziehen würde.
Es gibt da eine Sache, die habe ich mich bei meiner Vorbereitung immer wieder gefragt. Wer hat eigentlich wie viel Macht in Russland? Ihr habt ja selbst angedeutet, dass eigentlich gar nicht so klar ist, wo die Gesetzesentwürfe der Arbeitsgruppe eigentlich so ganz genau herkommen. Wer bestimmt denn die politische Richtung im Land? Ist es die Duma? Wie viel kann denn die Bevölkerung über die geplante Volksabstimmung überhaupt erreichen? Oder wie viel Mitspracherecht hat sie? Kann man von einem System Putin in Russland sprechen?
Also eine der wichtigsten Gremien eigentlich, eine der mächtigsten Gremien im russischen politischen System ist eigentlich die Präsidialverwaltung, also Administratia Presidenta. Das kann man mit dem Kanzleramt schon vergleichen. Die sitzen tatsächlich, die haben den Sitz in Moskau, in derselben Gebäude wie CK, also CK KPSS, also wo die Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion saß. Und was die Außenpolitik angeht, da kann man schon ganz sicher sagen, dass die Außenpolitik da gemacht wird und nur von der Außenministerium umgesetzt wird, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen ist es auch so. Und die Präsidialverwaltung wird in der Verfassung nur einmal erwähnt. Und die Befugnisse werden eigentlich nicht so ausgelöst. Es gibt dann ein anderes Gesetz, wo dann die sozusagen im Näheren beschrieben wird, was genau die Präsidialverwaltung macht. Aber das ist ohne Zweifel eine der wichtigsten Gremien und eine der Zentren, ne, der russischen politischen System. Ja.
Ich würde sagen, dass, also ja, das stimmt, aber sozusagen das russische politische System muss man als so zweigeteilt eigentlich ansehen. Also dass es halt immer diese, einmal die formelle Seite gibt, die Institutionen, und teilweise arbeiten sie auch und machen auch Gesetzentwürfe, also, aber gleichzeitig spielen einfach diese informellen Strukturen auch eine große Rolle. Und es gibt zum Beispiel dieses, ja, so eine These, also das russische politische System als Politbüro 2.0. Also, dass es bestimmte Elitengruppen eben gibt. Da sind einmal eben, also die Sicherheitsapparat, dann auch aus der Wirtschaft bestimmte so Eliten. Und sozusagen Putins Aufgabe in diesem System ist es, zwischen diesen Eliten ein Stück weit auszubalancieren und ihre Unterstützung zu sichern. Und so funktioniert dann so seine Kontrolle über das System. Und dieses Verhältnis ist eben sehr stark über persönliche Beziehungen geprägt. Das heißt, wenn er als Person ausscheidet, es ist nicht gesagt, dass zum Beispiel, wenn Putin also weg ist oder beispielsweise verstirbt, dass der neue Präsident das genauso unter Kontrolle haben kann. Also da kommt es auch sehr stark auf die Personen an. Und ja, natürlich, das ist ein autoritäres politisches System. Das heißt, wird auch mit Repressionen und mit Druck gearbeitet. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass auch das russische Volk auch eine Rolle spielt. Man kann eben nicht nur mit Druck irgendwie herrschen oder mit Repression, sondern die russische Regierung verfolgt auch schon sehr genau die Stimmungen in der Bevölkerung und bemüht sich eben, eine Politik zu machen, die auch irgendwie von positiv aufgenommen wird. Also das ist eben beides, also einmal eben diese Eliten und einmal die Bevölkerung, die da in so einem sehr ad hoc Machtgleichgewicht sozusagen zusammenkommen. Also stimmt. Es ist sehr schwierig, ja. Eine schwierige Aufgabe.
Also wie im Fall Golunow zum Beispiel ganz, ganz gut zu sehen war, oder jetzt diese Geschichte mit Sieht, also dass eine Gruppe von jungen Männern, also das war 6, denke ich, insgesamt 86 Jahren ins Gefängnis bekommen haben, eigentlich dafür, also die werden vorgeworfen, eigentlich ein Coup, ne? Also dass sie eigentlich also Terroranschläge geplant haben und. Genau, und da hat sich die Zivilgesellschaft auch aktiviert, also nicht die großen, aber schon einige Büchereien, also die haben für ein paar Tage ihre Tür geschlossen und tatsächlich demonstriert in Moskau, weil sozusagen die Literatur, die gefunden war bei dieser Gruppe von Menschen, die wurde als Beweis genutzt sozusagen, um die Strafverfahren anzuleiten. Genau, also da stimme ich zu, dass das russische Volk tatsächlich in Ad-Hoc-Manier doch die Einfluss gewinnen kann. Ja.
Ja, ich glaube, wir haben das Thema jetzt aus einer ganzen Reihe interessanter Perspektiven beleuchtet. Hättet ihr zum Abschluss noch etwas, das wir jetzt noch überhaupt nicht thematisiert hätten, was ihr aber gerne noch mal kurz ansprechen würdet?
Also ich hatte nur so eine Gedanke, ich weiß nicht, ob man das so gut einordnen kann. Es gab schon Fragen, wie tatsächlich diese Veränderungen auf die Außenpolitik theoretisch auswirken könnten. Erstens hatte ich so eine Gedanke, dass man, also was man schon in der Außenpolitik seit Jahren betreibt, auch dann jetzt in der Innenpolitik sehen kann, dass man diese Balance of Power spricht, dass Russland sozusagen das Recht nur dann anerkennt, wenn es das tatsächlich diese Balance of Power in Griff nimmt, ne? Und sozusagen die Verfassung von 93 spiegelt nicht die sozusagen die Machtposition in Russland nicht wider, deswegen muss die Verfassung sozusagen geändert werden. Genauso gilt auch für die internationale Ordnung. Was Russland in den 90er Jahren unterschrieben hat, spiegelt die Machtverhältnisse nicht wider. Und deswegen muss es sozusagen neu, also reformiert werden. Genau so.
Ja, auch zu der gleichen Frage, aber vielleicht ein bisschen ein anderer Punkt. Vielleicht so die Frage, beispielsweise, wenn jetzt Putin tatsächlich das Amt des Präsidenten verlässt und sich zurückzieht, würde sich etwas ändern, wenn es zum Beispiel einen anderen dann Nachfolger gibt. Und da haben wir also ein bisschen so die These, dass... Ich fange nochmal an. Also, genau. Die Frage sozusagen, also wie wichtig ist die Person Putin so für dieses System und würde sich auch im russisch-westlichen Verhältnis vielleicht etwas verändern, um mal auf die deutsche Russland-Politik zu kommen? Und da haben wir die These, dass an sich diese Änderungen, da sie eben teilweise nur so symbolischer Natur sind und das zementieren, also wie Michael auch gesagt hat, was sowieso schon Praxis in der Politik und auch in der Außenpolitik ist, würde sich erstmal nichts ändern. Aber dieser Prozess des Machtübergangs ist auf jeden Fall ein Prozess der Unsicherheit. Und auch wenn Putin, wie er auch mit diesen Änderungen jetzt bewiesen hat, die Lage schon sehr gut unter Kontrolle hat und auch das Tempo vorgibt und einige seiner Vorstellungen diktieren kann, aber er hat halt nicht die volle Kontrolle über die Situation. Also kann es in diesem komplexen System einfach nicht geben. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es dort eben unerwünschte Konsequenzen sich für ihn ergeben. Dass er zwar eine Sache anstrebt oder das Regime eine Sache anstrebt, aber letztlich sich irgendwie neue Machtzentren bilden oder auch Personen an Einfluss gewinnen, an die Macht kommen, die vielleicht auch ja, durch ihren Charakter eben andere Prioritäten setzen. Und daraus könnten sich dann auch positive Impulse oder auch negative Impulse, das wissen wir nicht,
aber das sieht anders.
Auf für jeden die Fall. Außenpolitik ergeben. Genau.
Genau. Also diese Generationswechsel kann man schon betrachten. Also Mischusten ist wesentlich jünger als Putin. Ja, er ist schon nicht derselbe Generation. Und an einigen Stellen kann man schon sehen, dass auch der... es gab nicht nur neue sozusagen Gesichter, nicht nur im russischen Kabinett, sondern auch in anderen Stellen, wie zum Beispiel Chaika, der
Generalstaatsanwalt.
Generalstaatsanwalt. Er ist jetzt seinen Job gewechselt und der neue Generalstaatsanwalt ist auch wesentlich jünger. Und dann noch an anderen Stellen kann man auch den Generationenwechsel auch ganz gut beobachten. Das gab es auch früher zu Medvedev-Zeiten, wie zum Beispiel Elvira Nebiulina, die jetzt immer noch die Chefin der Zentralbank ist, oder dann Arkady Dvorkovich, der in der russischen Regierung auch sehr aktiv zu Medvedev-Zeiten war. Wenn sie aktiv sind, tatsächlich, da können sich schon ganz viele Sachen sich verändern. Da muss man aber nicht sozusagen mit der Lage, wie soll ich das erklären? Wir haben das tatsächlich mit Vero schon besprochen, aber auf Russisch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass auf jeden Fall diese jüngere, ambitionierte Menschen würden auch die Wechsel bringen. Also in den Anfang 2000, wenn Putin nur sozusagen ein gewisser Neuling war. Er hat im Bundestag 2001 eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Er hat mehrmals mit Blair, mit Bush, mit anderen Politikern sich getroffen. Und da, also, wenn sogar ein ganz Putin-treuer neuer Präsident kommt, er kannte einfach diese Menschen nicht. Er wird ganz bisschen fehlreisen. Er wird neue Initiativen ergreifen, da ein gewisses Profil schaffen für sich muss. Da wird sich auf jeden Fall sich was ändern. Ja.
Wir können also gespannt nach Russland blicken.
Auf jeden Fall.
Ich danke euch für eure wirklich spannenden Einblicke, für das interessante Gespräch. Und ja, vielleicht sprechen wir uns ja in ein paar Monaten wieder, wenn wieder irgendetwas völlig Überraschendes passiert ist. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Schönen Dankeschön.
Dank. Vielen Dank.
Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wer gerne auf dem Laufenden bleiben möchte, wie es in Russland, aber auch in anderen Regionen Osteuropas so weitergeht, dem sei meine Facebook-Seite empfohlen, Fenster nach Osten, oder eben auch Twitter, @fensternachO. Da versuche ich auch immer, die Nachrichten aus anderen Medien zu teilen. Und wem das gefallen hat, was er heute gehört hat, der kann mir auch gerne eine Apple-Rezension über den Podcatcher bei Apple dalassen. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.